1910 kamen auf einen 75-jährigen Menschen 79 jüngere Personen. Heute sind es ungefähr 10. 2050 werden es kaum mehr als 5 sein. Unsere Lebenserfahrung steigt. Manche von uns werden früher oder später in einem Pflegeheim wohnen. Jeder hat seine eigenen Vorstellungen davon. Viele Menschen, die Alzheimer oder ähnliche Behinderungen haben, werden von den Angehörigen betreut, was für diese sehr belastend ist. Doch nicht immer ist individuelle Betreuung möglich. Wie ist es dann um die Lebensqualität der Bewohner und Bewohnerinnen im Pflegeheim bestellt? Wie kann man Lebensqualität messen und wie merkt man, dass es Menschen, die Demenz haben, besser oder schlechter geht? Guten Abend bei einer Frick-Radio-Sendung aus dem ORF Kulturcafé zum Thema Lebensqualität im Pflegeheim, sagt Ihnen Gerhard Wagner. Noch einige kurze statistische Ausführungen. Nur 2% der Demenzerkrankungen beginnen vor dem 65. Lebensjahr. Demenz wird also mit dem zunehmenden Alter umso verbreiteter sein. Bei den 90-Jährigen gelten bereits 40% der Menschen als dement. Von Demenz weltweit sind 24 Millionen Menschen betroffen, vor allem eben Ältere. Wie leben nun Menschen im Pflegeheim, die dement sind? Dazu spreche ich heute mit Alexandra Bisanz. Frau Bisanz, wenn Sie sich vielleicht kurz vorstellen, was Sie machen und wie Sie zu diesem Thema Lebensqualität im Pflegeheim gekommen sind.
Ich bin Studentin an der Universität Wien und studiere Pädagogik. Und dort in diesem Institut wurde vor einiger Zeit eine Studie zum Thema Lebensqualität im Pflegeheim durchgeführt. Und ich war eine der studentischen Mitarbeiterinnen und schreibe jetzt auch in diesem Bereich Diplomarbeit. Das heißt, so bin ich eigentlich zu diesem Thema gekommen.
Ich habe im Vorgespräch mit Ihnen erfahren, dass Sie auch betroffen sind, insofern, als dass Sie eine Angehörige sind von jemandem, der an Demenz erkrankt ist.
Ja, genau.
Und die haben eigentlich schon Vorerfahrungen mitgebracht.
Ja, genau. Also meine Urgroßmutter ist selbst dement und wohnt in einem Pflegeheim. Und daher habe ich natürlich auch einen persönlichen Bezug zu dem Thema.
Was heißt eigentlich dement?
Es ist so, dass dement natürlich hauptsächlich damit auch assoziiert wird, dass es mit einem Verlust des Gedächtnisses einhergeht. Das ist auch so, dass das Kurzzeitgedächtnis meist sehr stark beeinträchtigt ist, dass aber vor allem das Langzeitgedächtnis auch über lange Strecken noch recht gut intakt ist und aber auch das natürlich mit der Zeit immer mehr abbaut. Grundsätzlich spricht man auch von 3 Stufen der Demenz. Das heißt, es gibt ein Anfangsstadium, in dem erste Anzeichen bemerkbar werden. Die mittlere Demenz ist meistens so, dass bereits ein bestimmter Betreuungsbedarf da ist. Das heißt, bei der Verrichtung verschiedener alltäglicher Dinge braucht man mehr oder weniger Unterstützung. Und bei der schweren Demenz ist es dann schon so, dass ein sehr hoher Pflegebedarf gegeben ist.
Das heißt, diese dritte Gruppe wird dann wahrscheinlich die Hauptgruppe sein, der Leute, die im Pflegeheim wohnen.
Das kann man so nicht ganz sagen, weil natürlich auch es darauf ankommt, welche sonstigen Beeinträchtigungen und welchen Pflegebedarf die Personen haben. Jemand, der im Rollstuhl sitzt und an Demenz erkrankt ist, vielleicht auch noch in einem ganz frühen Stadium, kann auch bereits in einem Pflegeheim wohnen.
Ja, und wie schaut jetzt eigentlich so der Alltag der Menschen, die im Pflegeheim wohnen, aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Also der Tag ist meist so strukturiert, dass es natürlich ein Frühstück, Mittagessen und Abendessen gibt und das sind auch die Fixpunkte, auf die man mehr oder weniger immer wieder wartet. Aber dazwischen gestaltet sich das natürlich sehr individuell, genauso wie die Personen natürlich, die im Pflegeheim wohnen, individuell sind. Das heißt, manche spazieren auf der Station herum, manche sitzen im Aufenthaltsbereich, spielen mit anderen etwas oder beschäftigen sich mit der Zeitung, mit anderen Gegenständen. Und wieder andere sitzen einfach nur im Aufenthaltsbereich in der Gesellschaft anderer und dösen vor sich hin.
Wie wichtig wird eigentlich die Strukturierung, von der Sie vorher gesprochen hat, empfunden? Oder kann man sagen, dass das eigentlich auch eine Einschränkung der Freiheiten des Einzelnen ist?
Also es ist sicher, es gibt im Tag, es gibt einem Halt und ein bisschen Sicherheit, wenn der Tag ein bisschen strukturiert ist. Aber grundsätzlich kann es natürlich auch ein bisschen belastend sein, wenn man weiß, man wartet jetzt wieder nur aufs nächste Essen oder darauf, dass man endlich schlafen geht.
Zu diesen Beziehungs- und sozialen Komponenten kommen wir dann noch später im Laufe der Sendung. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wie kann man eigentlich erkennen, dass sich die Menschen wohlfühlen oder dass sie sich nicht so wohlfühlen? Wie haben Sie das beobachtet?
Also man kann das sehr gut am Verhalten auch festmachen. Das heißt, ich habe zum Beispiel beobachtet, dass eine Person schon am Abend im Aufenthaltsbereich sitzt und schläft und der Pfleger setzt sich zu ihr hin und sagt, wir sind nur mehr zu zweit, weil alle anderen bereits schlafen gegangen sind. Und die Bewohnerin wird plötzlich viel wacher, macht die Augen auf, schaut ihn an, sagt, was, nur wir zwei sitzen da? Und er sagt auch dann, ja, sind wirklich nur mehr wir zwei. Und sie sagt ihm, legt ihm die Hand auf den Arm und sagt, das ist aber schön. Und an solchen Situationen kann man sehr gut sehen, dass es der Person offenbar recht gut geht in dem Moment. Und sie bringt das auch zum Ausdruck, indem sie sagt, das ist schön. Auf der anderen Seite habe ich aber diese Person auch gesehen in Situationen, in denen sie sehr in sich gekehrt da sitzt, den Kopf nach unten gebeugt hat, sehr lange auch die Augen geschlossen hat. Und in solchen Situationen kann man dann schon vermuten, dass es wahrscheinlich vielleicht sogar ganz unangenehm ist, so alleine und ohne Ansprache da zu sitzen.
Zeit für unsere erste Musik. Heute Manu Chao.
J'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y'a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour.
Lebensqualität im Pflegeheim. Sie hören eine Sendung vom Frickradio aus dem ORF Kulturcafé. Ich wollte Ihnen nur sagen, es besteht die Möglichkeit, dass Sie jetzt eine Frage an unsere Expertin stellen zum Thema Lebensqualität im Pflegeheim. Wenn es eine Frage gibt, besteht jetzt die Möglichkeit dazu. Nein, wenn das nicht der Fall ist, dann kommen wir zum Thema Lebensqualität an sich. Mhm. Was bedeutet eigentlich Lebensqualität? Wie messen Sie Lebensqualität? Und wie haben Sie die eigentlich genau untersucht?
Also heutzutage wird eigentlich Lebensqualität immer als ein multidimensionales Konzept angesehen. Das heißt, es gibt verschiedene Faktoren, die dazu beitragen. Und grundsätzlich kann man sagen, es gibt objektive Gegebenheiten und es ist aber auch die subjektive Beurteilung ganz wichtig. Das heißt, ich kann gesund sein oder viel Geld haben, aber wenn ich selbst das Gefühl habe, ich fühle mich nicht gut, es geht mir gerade in dem Moment nicht gut oder wenn mir Geld vielleicht nicht wichtig ist, dann können diese objektiv gegebenen Faktoren trotzdem nicht dazu beitragen, dass ich mich subjektiv auch wohlfühle.
Also das heißt, auch hier haben wir wieder diesen gesundheitlichen Aspekt und den sozialen, psychischen Effekt eigentlich. Das heißt, wenn ich ganz medizinisch ist kein Problem, aber es kann trotzdem sein, ich fühle mich nicht wohl, weil ich eben mich nicht wohl fühle, weil ich mich allein fühle, weil ich sonst irgendwie mich nicht ganz in Ordnung fühle.
Genau, genau. Es kommt eben dazu, dass eine hohe objektive Gegebenheit nicht grundsätzlich auch zu einer hohen subjektiv erlebten Lebensqualität führen.
Kommen wir auf den Punkt, Autonomie hat Lebensqualität im Pflegeheim etwas zu tun mit Selbstbestimmung?
Ja, natürlich auch, sehr stark sogar. Also Autonomie ist auch ein wesentlicher Faktor von Lebensqualität. Es macht sehr viel aus, ob ich das Gefühl habe als Bewohner, man lässt mir meine Selbstständigkeit, man lässt mir Entscheidungsfreiheit, man lässt mir einfach meine Autonomie. Im Gegensatz dazu, wenn das wirklich beschnitten wird, dann ist das oft doch sehr kränkend und auch sehr unangenehm für die Bewohner. Ihre Symptome werden sehr schnell abgestempelt. Sie sind beispielsweise aggressiv, weil das die Krankheit mit sich bringt. Oder sie wandern sehr viel herum, weil Unruhe zum Krankheitsbild gehört. Es ist aber so, dass wenn man ein wenig genauer hinsieht, dann kann man schon feststellen, dass da auch ganz andere Dinge dahinter stecken und dass das nicht nur Symptome einer Krankheit sind, sondern dass das sehr wohl auch zum Ausdruck bringt, wie geht es mir, wie fühle ich mich gerade und will ich vielleicht manche Dinge, die man mir gerade zumutet, will ich es nicht. Und dass eben nicht nur gesagt wird, okay, das gehört halt, das ist halt so, müssen wir irgendwie damit leben, sondern dass man auch schaut, was kann man tun, damit der Person vielleicht besser geht und damit diese Dinge nicht auftreten.
Haben Sie da auch so Beobachtungen gemacht, von denen Sie uns erzählen können?
Ja, beispielsweise, wenn Medikamenten gegeben werden müssen, das ist nun mal der Fall, dann ist es aber auch oft so, dass den Bewohnern das nicht irgendwie schonend beigebracht wird, sondern sie müssen das einfach mit dem Löffel, den sie jetzt in den Mund kriegen, nehmen. Und vielleicht wollen sie es auf eine andere Weise, vielleicht würde das besser funktionieren. Und vielleicht würden die Bewohner das lieber schlucken wollen, ohne, weiß nicht, Kaffee, der auch noch am Löffel ist. Aber diese Entscheidungsfreiheit wird ihnen oft gar nicht gegeben.
Und es äußern sich auch bestimmte Dinge, die man vielleicht so nicht sagen kann. Also ich komme jetzt auf ein anderes Beispiel. Bei einem kleinen Kind, das schreit und weint, kann ja auch sein, dass es gerade Bauchweh hat und Bauchschmerzen. Und das könnte ja auch bei Leuten, die eine Demenz haben, der Fall sein.
Genau, natürlich. Also es kann jemand frustriert sein und deswegen Aggressionen haben. Also da gibt es die unterschiedlichsten Gründe und es braucht wirklich auch jemanden, der feinfühlig ist und da ein bisschen darauf achtet, was kann eigentlich noch dahinter stehen.
Ich möchte mich jetzt auf den Aspekt noch ein bisschen konzentrieren, nämlich den Aspekt, mit welchen Leuten haben es denn Menschen, die im Pflegeheim leben, zu tun. Wie schaut es aus mit Angehörigen? Sie selbst haben eine Person beobachtet, aber Ihre Kollegen haben jeweils auch eine Person beobachtet, sie haben eine Gruppe und haben ja auch die anderen Leute auch mitbekommen. Gibt es eigentlich im Pflegeheim viele Angehörigen, die Leute im Pflegeheim besuchen?
Also bei mir war es so, dass meine Person, die ich beobachtet habe, keine Angehörigen mehr hatte und es ist auch zum Beispiel keine ehrenamtliche Person gekommen. Aber es gibt sehr wohl natürlich Besuche von Angehörigen, auch wenn ich persönlich sagen muss, dass ich wenig gesehen habe, was aber vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die Angehörigen sehr oft auf die Station kommen, ihren Angehörigen abholen und dann meistens entweder in die Cafeteria des Heims gehen oder nach draußen und sich weniger dann mit den Angehörigen auf der Station aufhalten.
Sie haben auch berichtet in Ihrer Arbeit, dass es einen Akkordeonspieler, glaube ich, gegeben hat. Was hat denn der bewirkt bei den Leuten?
Also es ist ganz nett zu sehen gewesen, dass die Leute, die sonst kaum Kontakt untereinander haben und auch meistens eher in sich zurückgezogen im Aufenthaltsbereich sitzen, dann plötzlich aufblühen und sie fangen dann an, wirklich lebendig zu werden, mitzusingen, mitzuklatschen. Also es gab fast tosenden Applaus nach jedem Stück, das er gespielt hat. Also es ist einfach ein bisschen Leben in das Ganze hineingekommen. Und das war, glaube ich, und das ist für viele eine sehr wichtige Erfahrung auch.
Das heißt, die Leute waren einfach aktiver als sonst.
Ja.
A ninguna destinación, Arriva la luna, oh ea. Arriva la luna, oh ea. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no quiero. Hoy día luna, día muero. Arriba la luna, oh ea. Arriba la luna, oh ea. Arriba la luna, oh ea.
Das konnten Sie auch beobachten.
Ja, ja, also Sie sind auch mehr, einfach mehr Gruppendynamik und Sie tanzen teilweise, Sie bewegen sich.
Also es war für Soziale gut, dass Sie dann auch miteinander was unternommen haben, weil es ja sonst eher nicht der Fall ist, wie Sie geschildert haben.
Genau.
Das heißt, dass also die Menschen auch miteinander etwas gemacht haben.
Genau, ja.
Kommt dieses Miteinander eigentlich sonst auch vor?
Das war für mich sehr bemerkenswert, dass sehr wenig Kontakt unter den Bewohnern geherrscht hat. Das heißt, ich habe sogar oft gesehen, dass die Bewohnerin, die ich beobachtet habe, versucht hat, Kontakt zu anderen aufzunehmen und entweder wurde sie dann gar nicht wahrgenommen oder ignoriert oder überhaupt sogar zurückgewiesen, recht schroff teilweise auch.
Also das heißt, die Bewohner untereinander, da kann man nicht erwarten, dass sich Kommunikation ergibt, von vornherein.
Von vornherein kann es natürlich sein, aber es ist absolut kein Muss. Ab und zu gibt es noch Ehrenamtliche, die Besuchsdienst machen und dann zu bestimmten Bewohnern kommen.
Das heißt, der einzelne Pflegende oder die Pflegende ja in den allermeisten Fällen wird dann umso wichtiger sein. Wie viele Menschen betreuen denn durchschnittlich eine Person, die an Demenz im Pflegeheim lebt?
Es ist so, dass mittlerweile in vielen Pflegeheimen auch ein Bezugspersonenpflegesystem eingerichtet wurde. Das heißt, es gibt eine Pflegeperson, die besonders für eine bestimmte Bewohnerin oder einen bestimmten Bewohner zuständig ist. Die weiß dann meist auch über die Geschichte und die Gewohnheiten dieses Bewohners Bescheid. Und der Bewohner kann sich natürlich auch besonders an diese Pflegeperson wenden. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass jede Pflegeperson, die sich auf dieser Station befindet, auch alles macht und für jeden Bewohner zuständig ist. Das heißt, ein Bewohner kommt durchaus mit den verschiedensten Pflegepersonen an so einem Tag in Kontakt.
Das heißt eigentlich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass die pflegenden Personen in diesem Heim, im Pflegeheim, mit den Leuten auch Kontakt aufnehmen, weil sie die Einzigen sind, die mit ihnen Kontakt aufnehmen.
Genau, teilweise sind sie wirklich die Einzigen oder die primären Bezugspersonen, also die, die sich hauptsächlich auch den Bewohnern annehmen.
Ja, und bevor wir jetzt zum Projekt, das die Frau Alexandra Pisans derzeit genau macht, kommen, bitte nochmal Manu Chao.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena.
correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Lebensqualität im Pflegeheim ist das Thema unserer heutigen Diskussion im ORF Kulturcafé. Frau Alexandra Bisanz ist heute unser Gast. Sie schreiben ja zu diesem Thema, wir haben schon erwähnt, Ihre Diplomarbeit. Was schauen Sie sich da genau an und was ist sozusagen das Thema und was untersuchen Sie in Ihrer Diplomarbeit?
Ich beschäftige mich mit dem Wunsch einer Pflegeheimbewohnerin, die eben auch an Demenz erkrankt ist, nach Zweisamkeit und sehe mir dabei vor allem auch an, inwiefern die Pflegepersonen diesen Wunsch wahrnehmen, inwiefern sie auch darauf reagieren, dementsprechend handeln und stelle mir natürlich auch die Frage, was hat das mit der Lebensqualität dieser Person zu tun? Und wie können auch Pflegepersonen dementsprechend weitergebildet werden oder ausgebildet werden, damit sie solchen Wünschen von Pflegeheimbewohnern auch gerecht werden können?
Wunsch nach Zweisamkeit, da haben wir ja mit einem ziemlichen Tabuthema zu tun, was wir im Bereich der Behinderung ja immer wieder als solches erleben. Es hängt ja auch mit Sexualität im Grunde genommen zusammen und gemeinhin denkt ja kein Mensch daran, dass eine ältere Dame im Pflegeheim oder ein älterer Herr im Pflegeheim, die gemeint sind, solche Bedürfnisse überhaupt noch haben. War das für Sie eigentlich persönlich überraschend?
Es ist so, dass der Aspekt bei mir in meiner Arbeit weniger zum Tragen kommt, also jetzt die sexuelle Komponente, wahrscheinlich auch vor allem deswegen, da ich ja eine weibliche Beobachterin bin. Es war aber so, dass wir auch zwei Männer beobachtet haben, also Kolleginnen von mir, und die hatten sehr wohl mit diesem Thema zu tun und waren sehr stark damit auch konfrontiert, dass die Bewohner einen Wunsch hatten, auch ihre Männlichkeit, ihre Sexualität ein wenig auszuleben.
Und in der Beziehung der älteren Dame mit ihrem Pfleger war das nicht so sehr der Fall?
Da es sehr, sehr wenig Pfleger gibt in Pflegeheimen, ist das wenig zum Tragen gekommen oder war für mich auch nicht so offensichtlich?
Jetzt wird diese Arbeit ja auch im Rahmen eines Projekts durchgeführt, an der die Universität Wien federführend ist, mehrere Einrichtungen. Vielleicht können Sie auch ein bisschen was darüber sagen.
Genau. Das Rektorat der Universität Wien hat eben eine Studie gefördert, die sich mit dem Thema Lebensqualität im Pflegeheim auseinandergesetzt hat. Beteiligt waren dabei das Institut für Soziologie, für Pflegewissenschaft und für Bildungswissenschaft. Und im Zentrum stand dabei vor allem die Frage, welche Faktoren die Lebensqualität beeinflussen. Wobei im bildungswissenschaftlichen Bereich unter anderem, muss ich sagen, auch darauf geschaut wurde, wie erleben denn die Pflegeheimbewohner ihren Alltag, welche Beziehungserfahrungen machen sie, aber auch welche Gefühle kommen denn in ihnen auf.
Was ist das Ziel dieser Studie eigentlich?
Ziel ist es, des Großprojekts ist es eigentlich mal die Faktoren anzuschauen, die Lebensqualität beeinflussen, aber auch welche Methoden überhaupt angemessen sind, um sich diesem Thema anzunähern. Und Ziel der Bildungswissenschaft ist es vor allem auch gewesen, zu schauen, wie denn die Aus- und Weiterbildung von Pflegepersonen vielleicht gestaltet werden kann, um noch besser quasi auf die Probleme der Pflegeheimbewohner aufmerksam zu machen und darauf eingehen zu können.
Sie arbeiten ja an der psychoanalytischen Pädagogik und arbeiten auch mit den Methoden der psychoanalytischen Pädagogik. Mhm. Was ist jetzt sozusagen das psychoanalytisch-pädagogische an dem, was Sie tun?
Also wir haben uns mit Hilfe von Einzelbeobachtungen diesen Personen angenommen und haben dabei eben vor allem auf das Erleben der Personen geschaut, aber auch darauf, wie ist denn deren innere Welt, deren Gefühle. Und das ist auch die psychoanalytische Sichtweise, da ja die innerpsychischen Prozesse zumeist nicht dem Bewusstsein zugänglich sind oder nur sehr schwer zugänglich sind. Und mit Hilfe der Einzelbeobachtung gelingt es uns wirklich, auch einen verstehenden Zugang zu bekommen, was denn in den Personen vorgeht.
Das heißt, die Gefühle, die Emotionen sind auch Beobachtungsgegenstand, die Sie sich genauer anschauen.
Genau, es geht darum, sich in die Personen einzufühlen, zu schauen, was kommt denn in mir da auf und was hat das auch mit der Situation zu tun, die ich beobachtet habe.
Wenn Sie jetzt darüber nachdenken, Sie haben ja relativ lange beobachtet, wie lange haben Sie beobachtet?
Über einen Zeitraum von 3 Monaten, einmal wöchentlich für 1 Stunde.
Und was war für Sie, wenn Sie jetzt überblickshaft denken, für Sie ein besonders interessantes und nachhaltiges Erlebnis, an das Sie sich besonders gern zurückerinnern?
Sehr schwierig. Es gibt wirklich viele, viele Erlebnisse. Aber für mich war so ein Schlüsselerlebnis, eh schon das Erzählte mit dem Pflegepersonal, wo die Person wirklich Zweisamkeit mit dem Pfleger erlebt hat und gesagt hat, das ist schön, dass ich mit dir zusammen sein kann eigentlich. Und auch diese Lebendigkeit beim Akkordeonspieler fand ich für mich persönlich sehr, sehr anregend.
Wenn Sie jetzt die Erfahrung mit der Diplomarbeit und diese wissenschaftliche Studie haben, was bedeutet das eigentlich schon auf die Zukunft gerichtet für das Pflegepersonal? Es ist ja offensichtlich eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die Pfleger da drinnen haben.
Ja, es ist so, dass natürlich sowohl die Pflegepersonen als auch die Bewohner selbst mit sehr belastenden Themen und dementsprechenden Gefühlen auch konfrontiert sind. Beispielsweise der nahende Tod, ständig ist Abbau und Verfall eigentlich gegenwärtig. Auch die Krankheit selbst ist natürlich gegenwärtig. Und das weckt schon sehr unangenehme Gefühle auf beiderseitig, also sowohl beim Bewohner als auch bei den Pflegepersonen. Nur, dass es bei den Bewohnern noch dazu kommt, dass sie ja aufgrund auch ihrer Demenz immer weniger fähig sind, mit dem umzugehen, selbstständig auch ihre Gefühle ein wenig zu regulieren, sodass sie auch Wohlbefinden empfinden. Und hier sind Bezugspersonen sehr gefordert.
Und so brauchen sie auch eine Schulung.
Genau. Und es bedarf eben auch dessen, dass Pflegepersonen wirklich auf Bewohner eingehen können und auch deren Gefühle wahrnehmen können und dementsprechend handeln können.
Das heißt also, sie sind sehr gut ausgebildet für so Alltagshandlungen, aber nicht so gut ausgebildet für Gefühle, für das Eingehen auf die Bedürfnisse.
Genau. Es ist meist so, dass körperlich-pflegerisches im Vordergrund steht. Dafür sind Pflegepersonen auch ausgebildet, das können sie sehr gut. Damit können sie auch sehr gut umgehen. Aber wenn es dann wirklich tiefergründig geht und um Gefühle von Bewohnern geht, dann wird das meist eher, versucht man sich davor eher zu schützen.
Wir hören schon die Abschlussmusik, wir sind also schon am Ende. Letzte Frage. Und was bedeutet das jetzt? Wie kann man die Lebensqualität im Pflegeheim, jetzt abgesehen von weiteren Schulungen, aufgrund Ihrer Beobachtungen fördern? Was würden Sie sagen?
Ich würde sagen, unbedingt den Bewohner im Blick haben und versuchen, möglichst gut auf ihn einzugehen und auf seine Bedürfnisse und Wünsche einzugehen.
Frau Alexandra Pisanz, ich danke herzlich für das Gespräch, bedanke mich auch hier im Kulturcafé für das Zuhören. Als Schlusswort, es gibt ein Sprichwort, das sagt, es kommt nicht darauf an, wie alt wir werden, sondern wie wir alt werden. Dann danke ich heute für die technische Unterstützung im ORF Radiocafé Georg Palli und verabschiede mich namens des gesamten Frickradio-Teams bis zum nächsten Dienstag ab 20 Uhr. Auf Wiederhören, sagt Gerhard Wagner.
Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.
Pues órale.
Mamá, mamá. Ahí te dejo mi carrito. Tengo un asunto importante que atender.
Dame un café.
¿Quieres café, mi vida?
Sí.
Pues sírvetelo.
Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos.